1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
I want a 2.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Alex Christian. Hallihallo.
Servus Rudi, grüß dich.
Alex, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Das war bei mir eigentlich, ich glaube wahrscheinlich eher, dass das Kabarett zu mir gekommen ist.
Okay.
Weil das an sich ja in meinem Verständnis eigentlich kein Beruf ist, sondern eher Berufung.
Ja.
Und Berufungen finden einen, nicht umgekehrt.
Mhm.
Und bei mir war das so, dass ich eigentlich schon der klassische Werdegang der Berufshumoristen, man ist irgendwann einmal, man spürt, dass Leute lachen, wenn man irgendwas erzählt.
Mhm.
Und das hat relativ früh begonnen, und zwar in der Schule eigentlich, wo das natürlich noch nicht so gefragt war wie heute, weil da ging es eher darum, dass man dass man aufpasst und sozusagen den Stoff erarbeitet und nicht irgendwelche Pausenaktivitäten zur Belustigung der Mitschüler veranstaltet.
Aber schon so ein bisschen der Klassiker, oder? Du warst, ich mag das Wort nicht, aber du warst so ein bisschen der Klassenclown.
Ich mag das Wort auch nicht, weil es eigentlich nicht trifft, ja. Der Klassenclown. Es ist einfach ich glaube, es war eher so, dass wir immer sehr spaßorientiert waren im Freundeskreis. Mhm. Also das war, ich habe da eigentlich keinen Unterschied gemacht, ob das die Schule war oder der Freundeskreis. Dann haben wir so mit 14, 15 haben wir immer so Sportübertragungen angeschaut, wenn Formel 1 war oder Skifahren war oder so. Und dann haben wir den Ton abgedreht und ich habe halt mehr oder weniger die Stimmen dazu drüber gesprochen.
Okay.
Ja, und dann hat man halt immer, dann habe ich halt gemerkt, die Leute lachen und sagen, du klingst ja wirklich wieder lauter und du klingst ja wirklich wieder Brüller. Und damals war das halt irgendwie mehr oder weniger Talent, aber mehr nicht. Aber nicht die Berufswahl des Komikers irgendwie in Griffweite.
Aber das war damals schon da.
Ja, das war damals eigentlich schon irgendwie da, ja.
Ich meine, das ist ja doch das, was sich jeder irgendwann einmal fragt, wenn er die sieht, wie geht es und wie kommt es zu dem? Du musst es irgendwann ja geübt haben, oder das gibt's ja nicht anders.
Also wenn ich eine neue Parodie einstudiert habe, habe ich die natürlich geübt.
Ja.
Aber das Talent an sich, glaube ich, ist einfach da. Und ich könnte jetzt auch niemandem erklären, wie konkret das Handwerk der Parodie. Also es gibt natürlich gewisse Basics, das ist aber relativ simpel. Man versucht eine Figur überhaupt einmal zu definieren, wer soll parodiert werden. Da schaut man mal, wer hat einen hohen Bekanntheitsgrad, wer steht in der Öffentlichkeit, dann schaut man, hat der überhaupt eine Angriffsfläche, ist es überhaupt für eine Parodie geeignet. Und erst im zweiten Schritt tastet man sich hin, ob man die Stimmhöhe trifft, ob man die Stimmlage trifft und versucht eigentlich, ich bemühe eigentlich immer den Vergleich mit der gesprochenen Karikatur. Es ist ein Karikaturist, versucht die Feinheiten oder die herausragenden Feinheiten von einem Gesicht zu überzeichnen. Das, was macht zum Beispiel beim ehemaligen Bundeskanzler, waren es natürlich die Ohren. Ja, genau darauf setzt sich ein Karikaturist drauf. Und bei einer Parodie ist es eigentlich nur eine audiell gemachte Karikatur. Es ist einfach hörbar und sichtbar. Ja. Und davon versuche ich genau das Gleiche. Ich versuche einfach zwischen den Zeilen des Gesprochenen zu lesen und die Feinheiten rauszukehren und mich da explizit draufzusetzen.
Okay. Und ich möchte aber trotzdem einmal nur nachfragen. Es gibt zum Beispiel bei diesen Spider-Man-Filmen, da gibt es immer den Moment, wo er plötzlich merkt, wow, da kommt ja ein Netz aus meiner Hand raus.
Ja.
Kannst du an diesen Moment erinnern, wo du gedacht hast, hey, wow, ich kann das?
Nicht bewusst, weil für mich das eigentlich nie so ein Wow-Effekt war, weil ich das in mir gehabt habe, dass ich einfach losgelegt habe und ich weiß noch, wie ich angefangen habe wegzugehen, so mit 16, 17. Da war dann irgendwo in einem Lokal, haben sie mir dann irgendwann um Mitternacht ein Mikro in die Hand gedruckt, und dann habe ich mit einem Freund gemeinsam so kleine Stand-up-Einlagen gemacht,
Okay, aber eben hauptsächlich mit Imitation.
Ja, absolut. Es war eigentlich der Beginn, es hat alles mit Parodien begonnen, wenn man so will. Ja, da war vom vom Comedian Alex Christian eigentlich überhaupt noch keine Rede. Also es, der Weg führte über ja, die Stimme nicht
mehr dazu. Aber du hast so, ich sag mal so im Freundeskreis und ein bisschen drüber hinaus, hast du so ein bisschen einen Ruf gehabt, oder? Da gibt's einen, ja, du bist der das kann, oder?
Ja, ja, genau, ja, so war das, ja, genau, der Lustige, ja. Und wenn Partys waren oder so, dann habe ich meistens irgendwie einen Blödsinn gemacht oder halt in irgendwelchen Stimmen gesprochen und die Leute haben es halt nicht gepackt. Das gibt's ja nicht. Mhm. Also wie geht das? Und die Frage war damals schon, ich konnte sie nicht beantworten, ich weiß es nicht.
Ja, echt witzig.
Ja, also definitiv. Abgesehen
davon, dass es extrem gut ist, extrem lustig und so weiter, sitzt man nicht nur da und lacht, sondern man hat doch auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie geht das?
Ja, ich glaube, es ist ein Großteil ist aus Beobachten. Es ist einfach ein ganz genaues Hinschauen auf Facetten von Menschen. Ja. Ja. Also ich beobachte Leute wahnsinnig gern, was glaube ich auch ein bisschen berufsimmanent ist bei uns Humoristen. Aber ein Freund von mir zum Beispiel, kann ich mich erinnern, der hat damals halt wahnsinnig gut zeichnen können. Und der hat auch nicht, der hat gesagt, Reine, wie kannst du, der hat Comics zeichnen können. Ja.
Ja.
Und der hat gesagt, ich mach's einfach, ich weiß nicht warum. Ja, es ist einfach so wie ein Talent, einer singen kann. Ja, gut, singen kann man vielleicht lernen, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, so zeichnen, wenn du das nicht von Haus aus irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hast, und wahrscheinlich ist es so mit der Parodie auch, ja, das ist ein gewisses Talent, ist einfach da und ich denke gar nicht groß drüber nach, sondern ich mache das halt einfach und das poppt dann so auf, wie das ist jetzt aus der Hand vom Spider-Man. Ja.
Okay. Ja. Und jetzt haben wir aber natürlich noch ein paar Jahre zwischen dem, wo wir gerade stehen geblieben sind und dem Club, wo wir jetzt gerade sitzen. Sag du einmal, wie ist es weitergegangen?
Ich habe eigentlich einen klassischen, ganz normalen Berufsweg gemacht. Ich habe Einzelhandelskaufmann-Lehre abgeschlossen, habe dann im zweiten Bildungsweg noch die Werbeakademie nachgemacht, weil ich irgendwas Kreatives machen wollte und habe dann in die Autobranche gewechselt, wo ich bei einem italienischen Hersteller im Marketing war und dazu musste ich Italienisch lernen, woraufhin ich in Italien eine Sprachschule besucht habe. Da war ich drei Monate dort in der Schule. Und dann hat mich einer abgeworben, der ein relativ spannendes Konzept gehabt hat, und zwar Formel-1-Berichterstattung für nicht öffentlich-rechtliche Radiostationen, die natürlich die Senderechte von Bernie Ecclestone sich nicht leisten konnten. Und der hat das in Deutschland, hat er das angeboten mit einem Presenting-Sponsor. Okay. Und der Deutsche war eben, das war der deutsche Mutterkonzern von dem, wo ich in der Autobranche angestellt war. Und der hat gesagt, ja, wir wollen das jetzt für Österreich auch machen, aber wir bräuchten noch eine Stimme, eine österreichische. Aber wir können in der österreichischen Radiolandschaft, können wir nicht mit einer deutschen Stimme arbeiten. Und ich habe mir gedacht, das ist ja geil, ich könnte dann der Heinz Brüller fürs Radio werden. Und habe ihm gesagt, zu dem Menschen gesagt, ja, so beiseite, weil das natürlich er, der bei mir im Marketing da präsentiert, bei meiner Chefin und bei mir. Und ich habe gesagt, naja, was muss denn dieser österreichische Sprecher können? Und er sagt, naja, Sprecherausbildung wäre schon gut. Sag ich, naja, das habe ich nicht. Ja, sagt er, naja, aber die können wir nachmachen und wenn sie da Interesse hätten, dann machen wir Einschulung. Dann müssen sie eine Zeit lang nach Frankfurt kommen, zu mir in die Firma. Dann machen wir Sprecherausbildung. Und das ist dann relativ rasch gegangen. Ich habe dann so mehr oder weniger einen Crashkurs gemacht, wie man halt im Radio spricht. Mhm. Und ehe ich mich's versah, bin ich schon im Flieger nach Melbourne gesessen zum ersten Grand Prix im Jahr 2000 und hatte einen deutschen Kollegen und bin auf einmal mit Michael Schumacher und mit David Coulthard und mit Mika Hakkinen im Fahrerlager gestanden, habe das Mikro hingehalten und habe gedacht, oh Gott, was mache ich da jetzt? Ja. Und das war zwei Jahre eigentlich sehr, sehr toll, der Job. Ich war ungebunden und young, free and single und hatte natürlich mehr Flugmeilen als ein Kapitän bei der Auer, weil ich dauernd nur von einem Grand Prix zum anderen geflogen bin. Und dann ist es leider so gewesen, dass sie mein Chef in Deutschland ein bisschen verspekuliert hat mit diversesten Projekten und die Lizenz vom Ecclestone nicht mehr bezahlen konnte für unsere Fahrerlager-Akkreditierungen. Also, und der ist dann relativ humorlos, weil entweder du zahlst oder du bist einfach nicht im Zirkus drinnen.
Okay.
Und ich bin eigentlich von Antag am anderen ohne Job da gestanden und habe aber immer wieder schon so nebenbei bei gewissen Anlässen so kleinere Auftritte gemacht. Ja.
Also und da schließt das eigentlich an zu dem, wo wir vorher waren.
Ja, so ist es. Und das war eigentlich nie jetzt großartig gewollt oder so. Ich habe nur gemerkt, dass wenn ich was erzähle oder wenn ich was mache, lachen die Leute. Und dann kommen natürlich immer wieder, naja, du bist ja sowieso im falschen Job, du kehrst ja auf die Bühne. Ja. Und ich habe damals auch schon, ich war ein großer Kabarett-Fan, aber als Besucher, also damals war Schlabaré und Dorfer und Thüringer natürlich, Hader. Und habe das sehr, sehr gerne und sehr oft frequentiert, die Kabaretthäuser. Und dann irgendwann einmal haben wir gedacht, ja, eigentlich, jetzt bin ich arbeitslos, bin 30 und viele Leute meinen, du kehrst auf eine Bühne. Was ist, wenn die recht haben?
Das ist ja total witzig irgendwie bei dir. Weil das habe ich schon mal gehört, dass Leute das zu dir gesagt haben. Und das ist praktisch bei niemandem fast so. Oder immer, wann das so ist, dann stimmt's nicht. Oder es gibt so oft die Geschichte, dass die Leute sagen zu irgendjemandem, ja, du brauchst eh nur auf die Bühne gehen, du bist eh so witzig und so. Ja. Aber aus denen wird nie was. Und bei dir hat das sofort funktioniert.
Ich habe mir gedacht, also natürlich denkt man sich mal, nein, ich gehöre auf keine Bühne. Weil ich mir gedacht habe, ja, also ich kann mich nicht vergleichen, ich sehe, was die Leute auf der Bühne machen. Der erste Reflex war mal nein, weil ich das auch nicht zulassen wollte. Und dann habe ich halt mit ein paar Freunden immer wieder so Gespräche geführt und die haben gesagt, ja, was hast du zu verlieren? Ja, und da habe ich gesagt, was habe ich eigentlich wirklich zu verlieren? Ich probiere es einfach einmal. Habe mir ein Jahr Zeit gegeben und habe mir gedacht, okay, ich schaue einfach das eine Jahr Lebenszeit, gönne ich mir einfach jetzt und versuche mitten lustig sein zu realisieren. Und wenn nach einem Jahr, da war ich 30. Und habe mir gedacht, ja, wenn ich nach einem Jahr, also das Ziel war, das zu verdienen, was ich in meinem alten Job verdient habe.
Wirklich? Aber das war aber eher relativ.
Ja, aber dann könnt ihr davon leben. Sagen, also ich habe in meinem alten Job recht gut leben können und macht, also wenn ich das schaffe, dann ist okay. Und wenn ich es nicht schaffe, dann suche ich mir halt wieder einen normalen, unter Anführungszeichen, Job. Ja. Jo, und dann hat man immer noch die Parodien eigentlich am Start, weil da war noch nichts vom Programmschreiben oder so, sondern ich habe dann einen Freund gehabt, der war Pressemann vom Rainer Schönfelder im Sport und der hat gesagt, du, da gibt's eine Gala in Baden von der Nön, magst du nicht ein bisschen spülen, ja, so ein bisschen Parodien machen und so, habe ich gesagt, ja, mache ich. Ja, aber du müsstest den Abend auch auf den Anlass bezogen, kannst du da was schreiben, ja. Und da habe ich dann irgendwie festgestellt, dass viele Kabarettisten natürlich für Firmenfeiern oder Galas buchbar sind, aber mit Auszügen aus ihren Programmen. Ja. Ich habe aber kein Programm gehabt und jetzt habe ich gesagt, dann schreibe ich euch einfach eins auf euren Anlass bezogen.
Ah, ja.
So halbe Stunde. Ja, das ist ja super und das macht überhaupt niemand und toll. Und ich dachte, wenn das niemand macht, dann mach's halt ich. Und habe halt in diesen Parodiestimmen mehr oder weniger individualisierte Comedy gemacht. Und das hat einen wahnsinnigen Schneeballeffekt bekommen, weil dann immer wieder Firmen nachgefragt haben, ob das für sie auch machbar ist. Und ich habe gesagt, das ist für alle Anlässe machbar. Also ich habe für einen Chirurgenkongress von den absurdesten, lustigsten Firmenfeiern oder Anlässe habe ich individualisierte Comedy-Stücke geschrieben. Jahrelang. Ja. Und habe nebenbei auch den aus meiner Formel-1-Zeit noch einen Ö3-Sportreporter, den Michi Kasper und den Gerhard Prohaska kennengelernt. Und die haben gesagt, du, wir haben bei Ö3 so eine Comedy-Abteilung, magst du nicht die Niki Lauda-Parodie auf Ö3 machen? Ja, und Ö3, muss ich im Nachhinein sagen, war eigentlich das erste große Medium, das mir eigentlich die Chance gegeben hat, mein Talent einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen.
Ich glaube, so habe ich die auch wahrgenommen.
Genau, das war im 2001, 2002. Und dann kam es zu dieser Castingshow bei ATV. Da hat mir jemand angesprochen, ein Produzent, der gesagt, wir machen eine Castingshow. Und ich habe mir gesagt, eine Castingshow mache ich sicher nicht, weil das erinnert mich so an DSDS Nein, Österreich sucht den Comedy-Star und du bist ein Fixstarter und bitte mach da mit. Und ich habe mir gedacht, ja, ein bisschen auf TV-Präsenz, ja, wird auch nicht schaden. Und habe da mitgemacht und habe das gewonnen. Und das war natürlich auch kein Nachteil, weil, weißt du, wenn du in den Anfangsschuhen steckst, darfst du halt auch für nichts gut sein. Ja, du musst wirklich, wo du kannst, wo es dir ein Mikro in die Hand geben, musst du spielen. Ja.
Und darf ich eine Frage?
Ja.
Ist das Jahr jetzt schon vorbei? dieses eine Jahr, das du dir gegeben hast?
Ja, das war dann schon vorbei. Ja.
Okay, also das Jahr war vorbei, ja. Es hat scheinbar funktioniert
genau. Und
du bist on the way.
On the way, das war 2003, Ende 2004. Mhm. Und da ist dann losgegangen mit diesem ATV und Comedy Star und da war doch über 2 Monate immer wieder wöchentliche TV-Präsenz. Mhm. Und das hat dann eins das andere gegeben mit Ö3 und so weiter. Ja, dieses individualisierte Schreiben hat damals, es war halt auch eine Zeit, wo das war vor den Lehman Brothers und so, da war Geld abgeschafft. Also da hat auch keiner nachgedacht. Da wurden rauschende Feste gefeiert, die Heydays.
Aber das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du relativ schnell so gut verdient hast, weil ich glaube kaum jemand fängt mit
Gar nicht. Das ist ja, also das ist eigentlich ein komplett konträrer Weg, wie man normalerweise in die künstlerische Kabarettszene geht, nämlich man spielt sich im Niedermeier oder in kleinen Lokalen von hoch. Ich habe aber kein Solo-Programm gehabt, also ich konnte mich nirgendwo hochspielen, sondern ich war mehr oder weniger der Gala-Kasperl, der halt, wenn man das jetzt so überspitzt formulieren darf, der halt für die Firmen Wirtschaftskabarett gemacht hat.
Aber guter Weg eigentlich, finde ich, weil du hast sofort sehr...
Untypisch.
Aber du hast sofort sehr viel Publikum, hast sehr viel wahrscheinlich Erfahrung dann, weil du ja relativ viel gespielt hast am Anfang dann schon.
Definitiv. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist heute im Rückblick betrachtet, hat mir das extrem geholfen, weil ich jahrelang vor einem Publikum gespielt habe, das mir nicht hören wollte. Man sagt, der Gala-Publikum ist ein sehr schwieriges Publikum, weil die kommen ja nicht wegen mir dorthin.
Genau.
Und ich kann mich gut erinnern, ich bin dann einmal zusammengestanden, das war, glaube ich, wann war das, 2010, 2011, mit dem Herbert Steinböck. Und wir haben so geredet und er hat gesagt, jetzt schreib ein Solo-Programm, du feige Sau. Wortwörtlich. Ja?
Okay.
Und ich habe mir gedacht, um Gottes willen, ein Solo-Programm, 2x50 Minuten, was soll ich da sagen? Ne? Und er sagt, nein, glaub es mir, das Galaspielen kommt dann, da spielst du dann eh noch nur Galas, aber es ist unvergleichlich schöner zu wissen, da sitzen 200 Leute drinnen, die sich wegen dir den Abend freigehalten haben, eine Karte kaufen, als du spielst jetzt bei der Firma Schönleitner XY, ja, bei der Weihnachtsfeier. Ist ein gutes Gerstl, aber es ist, die Leute kommen nicht wegen dir. Mhm. Und ich habe das eigentlich nicht nachvollziehen können, bis ich den ersten Abend gespielt habe, wo Leute wegen mir Kummer sind. Ja.
Okay, da hat es relativ schnell dann Klick gemacht.
So. Naja, schnell. Es war auch wieder so eine lustige Geschichte. Ich habe einen Agenturchef kennengelernt damals, der auch die Klinik Clowns in Österreich mitbegründet hat. Und die Klinik Clowns sind auf uns zugekommen, der ist nebenbei Internist, und haben gesagt, ja, wir haben in der Genre-Bühne eine Klinik Clowns Veranstaltung und wir hätten gern ein humoristisches Programm. Mhm. Und ich habe zugesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall, kein Problem, spiele 30 Minuten. Nein, es müsste ein abendfüllendes Programm sein.
Ah ja.
Habe ich gesagt, was heißt abendfüllend? Naja, 90 Minuten Minimum. Ja, habe ich gesagt, das wird schwierig, weil ich habe keine 90 Minuten Programm. Aha, naja, das wäre aber wichtig, habe ich gesagt, na gut, dadurch, dass es für Klinik-Clowns ist und eine karitative, wohltätige Veranstaltung, ich schreibe euch einfach was. Ne? Mhm. Und haben wir dann mit diesem Arzt hingesetzt und wir haben gemeinsam quasi aus der Hüfte geschossen, ein 90-Minuten-Programm, in ein paar Nachmittag haben wir da hingeschrieben, wir haben sich gedacht, ja, es ist eh nur für den einen Abend und es wird schon passen, ja, ohne große Erwartungen, und haben das dort aufgeführt und nach der Show sind halt dann Gäste zu uns gekommen und haben halt gesagt, ja, es wird so gelacht, und wann ist der nächste Termin? Und ich habe gesagt, nein, es gibt keinen nächsten Termin, weil das ist nur für die Klinik, ganz für den Abend. Nein, das gibt's ja nicht und das müsst ihr weiterspielen. Und ich habe gesagt, es geht. Mhm. Und dann hat die Anita Ammersfeld vom Stadttheater Walfischgasse, was es damals noch gab, hat damals gesagt, ihr könnt es bei mir haben, ich habe ein Abo-System, ihr könnt es einmal einen Abend probieren, ja. Und wenn das passt, dann haben wir das quasi noch ein bisschen verfeinert, das Programm. Und haben dann dieses Programm namens Ärztlich Willkommen 2 Jahre gespielt.
Okay.
Ja.
Also ihr wart jetzt der...
Der Internist und ich. Ja. Okay. Eigentlich ein Arzt. Ja. Also überhaupt kein Bühnen...
Macht er noch was?
Nein, der ist wieder Agenturchef. Ja. Das war ein einmaliges Projekt. Dann ist lustigerweise die Versicherung, diese S-Versicherung, Stu auf uns zugekommen. Sie haben uns gesehen und sie würden gern, und da hätten wir 40 oder 50 Termine, und das war 2011. Und ich habe gesagt, ja, super, dann spielen wir da quer durch Österreich. Mhm, ja, und das war auch klasse, weil das waren immer eingeladene Mitarbeiter von der S-Versicherung. Ja. Das heißt, du hast eigentlich immer Publikum gehabt. Mhm. Und das war natürlich für mich als mehr oder weniger nicht so bekannten, als Kabarettist nicht so bekannten Künstler, war das natürlich schon sehr toll, einfach vor 200, 300 Leuten auftreten zu können.
Ja.
Und dann kam es eben 2012 zu der Entscheidung, es gilt jetzt die nächste Hürde einfach zu überspringen, und das ist einfach die Champions League der Comic, nämlich Free Solo. Ja, also ohne Bühnenpartner, ohne nix, einfach ein Solo-Programm zu machen. Und da habe ich mich richtig angeschissen, weil ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich immer nur mit Parodien gearbeitet. Was ist, wenn die Leute nicht lachen, wenn ich rede? Also,
verstehe. Also
Stimme war ja nichts bekannt. Das waren nur Parodien bei Herzlich Willkommen. Aha, ich habe nur Parodien gemacht. Ja.
Okay, also der andere war, ich nehme mal an, der andere war Arzt, und du warst
eine Promi-Ordination. Ja, ja, genau, das war der Plot des Stücks. Und die haben gedacht, jetzt muss ich da auch, ich kann ja nicht den ganzen Abend lang parodieren, das geht ja nicht. Ja. Die Leute wollen ja. Und ich habe auch irgendwie Bock gehabt, dass ich von mir was hergebe, dass die Leute auch, das war dann schon also eine Hürde, die es zu überspringen galt, weil ich mir gedacht habe, wenn das nicht gut geht, dann hat es sich eigentlich mehr oder weniger, dann habe ich bald einmal wieder, ist vorbei, ja, weil, dass ich den Niki Lauda parodieren kann oder den Hans Krankl, das wissen die Leute jetzt schon, aber lachen die auch, wenn ich was dazu.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich weiß ich, was du meinst, weil ich finde, das ist der volle Aufgang, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, ja.
Danke. Ich hoffe, ja.
Niki Lauda, fühlt sich da Alex Christian wohl auf der Bühne?
Ja, das will ich mir auf jeden Fall so sehen. Weil dann hätte er seinen Job verpasst. Also da würde er das Falsche machen, wenn er dort nicht sich wohlfühlt auf seinem Arbeitsplatz. Also meiner Ansicht nach ist das so. Aber das wäre so, wie wenn ich im Formel 1 Auto mir gedacht hätte, eigentlich würde ich lieber am Tennisplatz stehen. Oder wenn ich als Pilot geflogen bin, dann muss ich mir vollkommen klar sein, dass du da drinnen auf dem Platz bist, wo du hingehörst. Vollkommen logisch.
Und Heinz Brüller, was macht der Alex vor dem Auftritt?
Naja, das ist interessant. Diese Frage habe ich ihm auch gestellt und habe ihn heimlich beobachtet. Er hat mir exklusiv verraten, dass er noch aufs Klo geht, dass er noch ein Glas Wasser trinkt und hier und da auch ein paar Liegestütze einbaut, um auch ein bisschen den Puls nach oben zu bringen, um ready zu sein fürs Publikum, für die Audience, wie es im Rennenglisch heißt.
Hans Krankl, wann ist ein Abend gelungen?
Das ist klar. Das ist, wenn die Leute aus dem Stadion rausgehen und besser drauf sind, als wir uns gekommen sind. Dass sie das Gefühl haben, das Geld für den Eintritt hat sich ausgezahlt. Es war ein schöner Abend, die Leute haben gelacht, sie haben ein bisschen was Neues erfahren, sie konnten, vielleicht wurde ihnen auch der Spiegel vorgehalten, ich weiß es nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber oft kommen die Leute zu einem hier, das habe ich beobachtet, und sagen, erst so ein großartiger Abend, das war sensationell, wir haben gelacht ohne Ende und konnten 2 Stunden lang den Alltag vergessen, und dann ist es ein gelungener Abend.
Alles klar. Andi Herzog, kennst du Lampenfieber?
Ja, sicherlich, klar. Ich meine, das ist von der Premiere natürlich, also, wie wenn du in einen neuen Verein reinkommst, ja, zum Beispiel, wenn du jetzt bei den Bayern gespielt hast, bin ich von den Bremen zu den Bayern gekommen, da ist natürlich alles neues Stadion, neue Kollegen, da musst du schon schauen, dass du Lampenfieber in den Griff kriegst. Und ich glaube, Lampenfieber ist jetzt auch nicht schlecht, es hilft einfach ein bisschen die Konzentration hochzuhalten, aber ich glaube, von einer Nervosität kann man da nicht sprechen. Das ist einfach eine gesunde Konzentration und das gehört auch dazu zum Job. Also wenn das einmal weg ist, dann wird man natürlich erlascht, dann wird man beliebig, dann wird man langsam und dann das gehört dazu, das ist logisch, das braucht er.
Jogi Löw, du als Teamchef oder zumindest Ex-Teamchef, du hast immer nur die Übersicht. Kannst du einmal beschreiben, wie so ein Programm überhaupt entsteht?
Das ist, sagen wir mal, schon auch ein kreativer Prozess, der schon auch eine gewisse Zeit, sagen wir mal, auch verlangt. Ja, da musst du dich auch kreativ, sagen wir mal, hinsetzen und überlegen, okay, was sind jetzt auch die Dinge, wo wir mir, sagen wir mal, auch immer mal uns überlegt haben, ja, was könnte denn das Thema sein, worüber wir sprechen, ne? Und dann ist es so, dass man Dinge schreibt, man schmeißt auch wahnsinnig viel wieder weg, dann kommt wieder was, es ist, die Zeit ist, die Kreativphase, sagen wir mal, ja, die brauchst du auch, damit du, sagen wir mal, auch was entwickeln kannst, ne? Und was dann am Ende rauskommt, das ist immer was anderes, ja? Also es gibt kein allgemein Rezept, aber
einfach ist es nicht, ein Programm zu schreiben. Ja, also da beneide ich ihm nicht. Bin ich lieber Bundestrainer, sagen wir mal.
Ja. Toni Polster, wem zeigst du deine Texte als erstes?
Ja, wem zeige ich den Text als erstes? Das ist eigentlich eine gute Frage, die weiß ich. Ja, die, was ich mir so noch nicht gestellt habe, aber wahrscheinlich mir selber, weil es ist ja mein Text und wenn mir dabei was rauslesen würde, das würde ich auch gar nicht wollen, aber wenn ich ihn gelesen habe und bis zu einem gewissen Grad auch verstanden habe, was ich da sagen will, ja, dann kriegt es das Management, ja, die lesen das dann durch und sagen, das ist bühnentauglich oder das ist eine Chance, ne? Ja.
Marco Arnautovic, du bist ja Spezialist.
Ja.
Kannst du den Begriff Fallhöhe erklären?
Ja, Fallhöhe, das ist, ich weiß jetzt auch nicht, was ich darauf sagen soll. Ich denke, ich habe Fallhöhe gesehen, weil ich bei West Ham gespielt habe in England. Ja, da kommt auch ein Fallrückzieher, komm mal vor. Ja, das muss auch machen, dass die Leute, die was ins Stadion kommen, die wollen auch was sehen. Die wollen es auch geboten bekommen für die Show. Und für Geld. Und dann machst du eine Fallhöhe von 2 Meter, kommst du runter, ja. Also, ganz wichtig auch, ja. Aber, wenn kein Netz gespannt ist, hast du immer die gleiche Fallhöhe. Sie sind meistens 1,90 Meter, so groß, wie ich halt bin. Ja. Und mir ist auch egal, falle ich hin, falle ich auf den Wiesen. Was soll sein? Ja.
Bravo. Danke. Über wen kannst du selber lachen?
Über mich.
Ja, zu Recht, ja.
Über mich. Ja, nicht, weil ich mich so lustig finde, weil ich der Meinung bin, dass es eine Grundvoraussetzung ist, um überhaupt ja, im Humorgenre zu arbeiten, dass man mal über sich selber lachen kann. Ja. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Ansonsten über Komödie, es gibt, ich schaue sehr gern alte Filme mit Peter Sellers zum Beispiel oder Louis de Funès. Das sind großartige Künstler, die mich humortechnisch gut unterhalten. Da kann ich sehr lachen. Ja.
Ja. Bei dir spielt Sport so eine große Rolle. Mhm. Du hast sehr viele Sportler, die du parodierst. Auch irgendwie in die Programme kommt es immer dann doch irgendwie vor. Woher kommt das? Bist du auch selber sehr sportaffin?
Also definitiv. Ich schaue sehr gerne Sportübertragungen im Fernsehen an, Fußball, Tennis, Ski. Mhm. Bin auch selber sehr, sehr aktiv. Also ich spiele nach wie vor Fußball, hobbymäßig, Spaßrunde halt, natürlich kein Verein. Gehe im Winter sehr viel Skifahren, das ist eigentlich mein Lieblingssport, Skifahren. Und aufgrund des Hundes bin ich sehr viel im Wald unterwegs mit dem Hund. Ja. Oder am Mountainbike.
Okay. Okay.
Und die Sportler, die Parodien sind natürlich deswegen, drängen sie die sehr auf, weil Sportler noch eine sehr ungeschulte Art zu sprechen haben und natürlich dementsprechend auch was hergeben im Gegensatz zu Politikern. Wobei mittlerweile es gibt sehr gute Politikparodien, aber die gibt's halt schon, ja. Der Daniel Sattler zum Beispiel macht den Ex-Kanzler einfach so perfekt, brauche ich nicht mehr probieren, weil das besser geht das nicht. Die Parodie ist einfach perfekt. Oder der Gernot macht den Karl Nehammer auch in einer Perfektion nach, weil man denkt, das ist schon so gut. Da,
Okay. Ja. Mhm. Und du machst einfach die Sportler und da, glaube ich,
kommt ich das, was
niemand
ich kann,
mehr.
Ja.
Genau. Es kommt da niemand mehr, glaube ich, auf die Idee, dass er Toni Polster nachmacht. Weil
ja, schon. Also kann man schon. Teilweise auch den Van der Bellen. Aber noch nicht wirklich, ich habe den Sobotka in der Premierenversion drinnen gehabt, ja, da war er noch, ja. Aber ich bin dann draufgekommen, dass das gar nicht so notwendig ist.
Ja. Ja.
Bei den Sportlern immer den Vorteil, dass die halt einen extrem hohen Bekanntheitsgrad natürlich haben, auf einen gewachsenen Bekanntheitsgrad, weil die ich parodiere, jetzt mit Ausnahme von Marco Arnautovic, das sind ja die, mit denen ich groß geworden bin, also mitgewachsen bin. Das waren meine teilweise Kindheitsjugend-Idole, wenn der Thomas Muster gespielt hat oder der Hans Krankel damals bei Barcelona oder Andi Herzog, Heinz Brüller natürlich, Lauder. Und da hat sie dann teilweise ja wirkliche, so, möchte fast sagen, amikales Verhältnis mit den Originalen ergeben. Ja.
Das was ja total super
ist. Ja, was total super ist, weil ich, für mich immer klar war, wenn eine Parodie so ist, dass das Original selber drüber lachen kann und sich nicht wirklich schier durch den Dreck gezogen fühlt, dann habe ich es wahrscheinlich richtig gemacht, weil nichts einfacher als jemanden auf einer Bühne zu diskreditieren, weil es einfach halt die Plattform dafür gibt, der Theorie, ja, aber es ist halt auch ein bisschen eindimensional und da jetzt jemanden wirklich schier zu, ich sage jetzt einmal, durch den Dreck zu ziehen, das ist mir persönlich auch, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ich will, dass die Leute bei mir, der Andi Herzog, der Toni Polster, auch der Niki, die waren alle bei mir in der Vorstellung und sind rausgegangen, haben mir irrsinnig liebe Nachrichten aufs Handy geschrieben, dass der Abend so super war. Und dann denke ich mir, ja, geht ja so auch. Ja. Warum muss man immer Grenzen überschreiten, ja, um einen Skandal zu produzieren? Weil natürlich die Medien dann, oh, Wahnsinn, was hat er jetzt gesagt? Und das ist ja unfassbar und interessiert mir alles nicht. Ja. Ich mag zu den Leuten einen respektvollen Umgang pflegen und ich hoffe, es gelingt mir auch bis zu einem gewissen Grad.
Ja, sicher sogar. Weil du hast ja zu allen, glaube ich, Kontakt fast.
Ja, definitiv. Ja. Ja. Also im Schwarzenegger natürlich nicht, aber ich würde jetzt einmal sagen, dass die Parodier mich auch schon live gesehen haben, ja, die meisten. Ja,
Und denen taugt es.
Denen taugt es, ja, weil sie wissen, dass das für mich Respekt ein extrem hohes Gut ist, dass ich versuche einfach auch zu leben, ja, in jeder Hinsicht.
Ja. Ja doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich sieht, wie du am nachmachst, dass einem das schon irgendwie taugt. Ja.
Ich stelle mir es irgendwie spooky vor, wenn du, also der Niki quasi hat das teilweise gar nicht gepackt. Der hat mich oft angeschaut, da sind wir gesessen beim Café und der hat so versucht, der hat gesagt, das ist unglaublich. Wie machst du das, das klingt genau eins zu eins, so wie ich rede. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es nicht, aber der war fassungslos. Der hat gesagt, es ist unfassbar, wie man so reden kann.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Habt ihr euch ja oft getroffen?
Doch, das eine oder andere Mal, ja. Wir hatten immer wieder Kontakt auch. Er hat mich mal zum Grand Prix, 2016 hat er mich zum Grand Prix nach Spielberg eingeladen, in die Mercedes-Box. Und das hat mich extrem gefreut. Das war so eine Gegeneinladung, weil er war bei mir in der Premiere und hat gesagt, du, jetzt kommst du mal zu mir, nimmst deine Frau mit, fährst runter, zeige dir den ganzen Zirkus. Und der Toto Wolf hat mir erzählt, dass der Niki mit meinen, ich habe damals noch die Formel 1 Grand Prix analysiert in seiner Figur, was ich natürlich nach seinem Ableben sein habe lassen, aus Gründen der Pietät. Aber der Toto Wolf hat gesagt, der Niki rennt mit deinen Videos am Handy durchs Fahrerlager und nötigt alle, das anzuschauen. Ja,
cool.
Ja, das war natürlich für mich schon irgendwie sowas wie eine Auszeichnung, wenn man denkt, siehst du, wenn es ihm auch so taugt. Ja. Und der Niki war halt schon einer, wo ich sage, in Österreich, da trifft der Begriff Star halt auch wirklich zu. Ja, das klar, ist jetzt nicht irgendein Dancing-Star oder Star-Friseur oder irgendein Purzelbaum-Star, sondern ein wirklicher Weltstar. Ja, und davon haben wir nicht viele.
Ja, ja. Und was habt ihr dann so besprochen?
Na, lustigerweise ganz banale Dinge, die wahrscheinlich keiner fragt. Wir haben über Kinder geredet, ja, weil unsere Töchter heißen gleich mit dem Vornamen. Ich habe mir gedacht, das, was ihm wahrscheinlich am meisten auf die Nerven geht, ist, wenn ich ihm über die Formel 1 ausfrage.
Ja.
Weil das fragen ihm alle. Und wir haben ein bisschen über das Fliegen geredet, über Kinder geredet, über meinen Job haben wir geredet, da hat er sehr interessiert nachgefragt, wie das so ist und so. Das waren eigentlich immer sehr, und er hat dann wirklich guten Schmäh gehabt, das ist gar nicht einmal so rüberkommen in der öffentlichen Wahrnehmung, er hat dann extrem guten Humor gehabt, der Nicke, ja, hat mich sehr zum Lachen gebracht manchmal.
Ja. Kannst du Parallelen feststellen zwischen Sport und Kabarett?
Naja, es ist grundsätzlich beides Unterhaltung. Also es ist im Sport geht's wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern geht's um den Wettbewerbsgedanken. Aber die Leute kommen, um etwas zu sehen. Vielleicht ist es so, dass vielleicht Leute auch was anschauen können, was sie selber nicht machen. Das ist vielleicht ein Zugang, ja, weil wenn ich mir die Hanenkammer-Abfahrt anschaue, dann weiß ich genau, das wird sie nie ausgehen. Ja. Und vielleicht sitzt jemand im Publikum und denkt sich, ich könnte nie vor 1000 Leuten reden. Ja. Und
Ja, ich finde, bei dir ist das eben so speziell. Also, weil im Sport ist tatsächlich, finde ich, also, oder sagen wir mal so, ein Unterschied zum Sport ist auf jeden Fall, dass Sport so exakt messbar ist.
Definitiv.
Und das ist bei Kabarett oder bei Kunst wahrscheinlich generell ja ein bisschen anders. Aber ich finde zum Beispiel, bei dir ist es immerhin so, dass man sagen kann, okay, das, wenn man jetzt einmal nur zur Parodie kommt, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist, also besser kann es keiner. Und das kann man ziemlich objektiv sagen.
Ja, das ist eine Geschmackssache. Ich glaube, das ist beim Humor ist es, glaube ich, grundsätzlich immer eine Frage, das gefällt oder gefällt nicht. Also das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Unmittelbarkeit, weil Humor natürlich sehr vielschichtig ist und wir auch eine sehr, wie ich finde, sehr gute Kabarettszene in Österreich haben, wo einfach viel Kollegen verschiedenste Facetten von Kunst anbieten. Ja? Mhm. Also abgesehen von den Parodien gibt es einfach viel zu sehen. Ja.
Ja.
Und ja, ich denke mal halt in unserer Branche ist es halt wahrscheinlich so, dass man sagt, ja, ich gehe halt schon mit dem Anspruch da irgendwie auf der Bühne, dass ich sage, es muss, auch wenn ich persönlich das jetzt, da ist vielleicht der sportliche Aspekt ein bisschen dabei oder involviert, ich gehe halt schon raus, dass ich sage, für mich ist es die Herausforderung, auch wenn es meine 150. Vorstellung ist, dass ich den Abend so gestalte, wie wenn es mein erster wäre, weil der da drin sitzt, für den ist es ja sein erster.
Ja,
und deswegen versuche ich natürlich nicht, ich will einfach Vollgas, genauso wie was der erwartet, der da unten sitzt. Ja. Und da ist es vielleicht die körperliche Betätigung, die man, wenn man so will, weil du brauchst natürlich bei 1500 Leuten eine andere Energie, um jeden, den letzten auch zu erwischen, als bei 150 Leuten. Und da musst du halt ganz anders spielen. Man kann bei einem kleineren Publikum kann man viel mehr ins Detail gehen und kann man viel ziselierter spielen. Bei einer großen Location, musst, glaube ich, mehr oder anders spielen einfach, mehr Gas geben.
Und hast du so einen sportlichen Ehrgeiz in dir, dass du dir denkst, du möchtest einfach nur besser werden, nur mehr?
Naja, besser, besser.
Natürlich auch vielleicht größer.
Nein, ich bin grundsätzlich ein bisschen sehr, was das Thema Wachstum angeht, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber.
Ja?
Weil ich glaube, dass es wichtiger ist, wie lang kann ich die 100 fahren, als wie schnell bin ich von 0 auf 100.
Ah ja.
Also es ist eher am Long Run spannender zu sagen, ich habe genug damit zu tun, meinen Level zu halten, als immer nach 9 zu streben. Das hat jetzt aber nichts mit einer Bequemlichkeit zu tun oder mit einem Zurücklehnen und sich auf Lorbeeren ausruhen. Ich versuche natürlich schon immer wieder neue Facetten reinzubringen.
Ja.
Aber ich denke, wenn ich mein Level halten kann und wenn ich so weiterspielen kann, wie ich die letzten Jahre gespielt habe, dann bin ich eh gefordert genug. Ja, weil größer, höher, weiter, das ist dann wieder sehr sportlich, der Gedanke. Ja. Ich finde eher, es ist auch einmal gut, etwas zu lassen, was eh gut ist. Ja. Besser kann man es eh immer machen. Ich hinterfrage mich ja immer permanent. Ja. Ist das, was ich tue, eh gut genug, ja. Offensichtlich gefällt es den Leuten, was ich mache. Trotzdem, die Frage muss immer zulässig sein. Aber jetzt mit dem Turn da reinzugehen, zu sagen, jetzt habe ich gespielt im Glob und als nächstes muss ich spielen in der Stadthalle, ich glaube, das geht am Hinteraussehen geht sich das nicht aus, weil irgendwann einmal, was machst du, wenn du dann die Stadthalle gespielt hast? Dann hast du diesen Falco Amadeus-Effekt, weil du weißt, jetzt geht's nur mehr runter.
Okay.
Also für mich ist spannender zu sagen, ich kann das ein paar Jahre den Level einfach halten, als zu sagen mehr, weiter größere Hallen, das finde ich gar nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, bin eh genug beschäftigt mit dem, so wie ich es mache, also das reicht dann auch, ja.
Alex, dein aktuelles oder zumindest das Programm, das du als letztes geschrieben hast, hast lebhaft und hat den Untertitel Rotzpippen Forever.
Ja.
Wie stehst du zum Erwachsenwerden?
Es ist ein notwendiges Übel, wenn man das so sagen kann, weil Erwachsenwerden natürlich ein bisschen auch bedingt, sich von kindlichem Gehabe zu verabschieden. Trotzdem bin ich trotzdem der Meinung, dass man als Erwachsener sie nie ganz von einer kindlichen Art verabschieden sollte, weil das, weil das gerade in so Zeiten, wie wir es erleben, ein ganz wichtiges Asset ist, um auch diesem Wahnsinn entgegenzutreten. Nämlich alles nicht so ernst zu nehmen, auch einmal aus dem Hamsterradl auszusteigen, ins Karussell, wenn man so will, einzusteigen und auch einfach einmal sich wieder über Dinge freuen und nicht immer nur was alles besser sei kennt, sondern einfach einmal auch einen Blick dahingehend zu schärfen, wo es eigentlich schon alles besser ist. Und deswegen denke ich mir, dieses Rotzpippen Forever ist mir irgendwie so gekommen, wie ich mir gedacht habe, das ist das, was zu mir immer gesagt haben, du bist der klassische Rotzpippen. Ja.
Warst du
so? Definitiv, ja. Ich war schon. Also wenn es irgendwo was abzuholen gab in Sachen, das sollte man eigentlich lassen, war ich schon ganz vorn dabei, ja. Also das ist irgendwie, das habe ich irgendwie in mir, ja. Also jetzt nicht im illegalen Bereich, gar nicht, aber einfach hier und da mal ein bisschen im Stock aus dem Arsch nehmen, wenn man das jetzt so ganz unverblümt sagen darf und auch einmal nicht drüber nachdenken, was könnte sein, wann das jetzt ist, sondern auch Dinge ein bisschen wieder zulassen. Okay.
Ja, ich finde, das schwingt immer so ein bisschen auch mit, so bei dir. So, wie versuchst du, deine Tochter vorzubereiten auf die Welt? Versuchst du ja das mitzugeben?
Das zum einen. Zum anderen ist sie, glaube ich, hoffentlich schon gut vorbereitet, weil sie ist jetzt 14,5. Und ich glaube, da ist die Kugel ein bisschen aus dem Rohr, was Erziehung und Herzensbildung angeht. Ja, da kannst du, glaube ich, nur mehr bedingt einwirken. Also alles, was so in den ersten 12, 13 Jahren nicht passiert ist, wird schwierig nachzuholen bei einem Kind. Aber sie ist wirklich sehr wohlgeraten. Wir haben da, glaube ich, nicht viel falsch gemacht. Sie kann grüß Gott und auf Wiedersehen sagen, bitte, danke. Und ich habe ja versucht, mitzugeben, dass Respekt eines der höchsten Güter ist, die man im Menschwerden einfach anderen Menschen zuteil werden lassen kann und dass man halt andere Menschen so behandelt, wie man selber gern behandelt werden möchte. Und das ist, glaube ich, am Weg ein gutes Asset, um sie ein bisschen vorzubereiten auf das, was ihr da erleben wird alles.
Wie habt ihr jetzt die Pandemie verbracht? Habt ihr Homeschooling gemacht?
Ich muss ehrlich sagen, es war abgesehen von dem Mühsal der verschobenen Termine auch gar nicht einmal so unangenehm, ein bisschen wieder in den Neutralmodus zu kommen, wenn man jetzt von einem Getriebe sprechen kann, weil natürlich alles auf Fast Forward war. Und ich glaube, auch für die Gesellschaft gibt es da auch ein bisschen was mitzunehmen, weil wir ja die letzten Jahre uns in einer, will jetzt nicht sagen, Anything-Goes-Community, aber wir haben immer so eine 5-Stern-Wohlfühlsituation, alles ist jederzeit verfügbar, es gibt alles im limitierter Menge und Wachstum ohne Ende. Und jetzt ist auf einmal 20 Monate oder länger alles einmal runtergefahren worden. Ja. Und jetzt sieht man natürlich, dass es für die Gesellschaft dass es große Prüfungen zu bestehen gibt, sowohl in der Mitmenschlichkeit als natürlich auch in der Gesamtheit des Seins, weil du auf einmal mit Dingen konfrontiert wirst, die du bis vor diesem pandemischen Virus nicht für möglich gehalten hättest. Also wenn mir vor einer 2 Jahre gesagt hätte, es gibt ein Betretungsverbot oder es gibt Regulative, wo du deine Mama nicht sehen darfst oder wo du nur gewissen, also da hätte ich gesagt, never ever. Ja. Und ich bin halt so, dass ich mir denke, ja, es ist natürlich, es ist steppert, aber ich bin Art 1, so wie meine ganze Familie, gesundheitlich unbeschadet durch dieses Ding gekommen, Gott sei Dank. Wir sind auch, ich habe, meine Mama hat mir immer diesen Satz mitgegeben, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja. Das heißt, die hat mir immer ein bisschen was auf die Seiten gelegt, ganz unkünstlerisch wahrscheinlich, aber ich habe da einen sehr konservativen Zugang zum Thema Finanzen und konnte das natürlich relativ gut abfedern. Ja. Und diese Zweisamkeit oder dieses familiäre Gemeinsame hat uns sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. Also das war schon im Vergleich zu den Vorjahren, wo ich doch 3-4 Mal die Wochen immer weg war und in Tirol und in Salzburg haben wir da gut erholen können, auch lustigerweise. Also ich bin wie es jetzt heuer im Mai wieder losgegangen ist, im Mai 2021, bin ich energetisch vollkommen im Saft gestanden und hab's cool. wie ein Pferd in der Koppel gescharrt. Ja. Aber ja, es ist natürlich mühsam gewesen, aber ich sage immer, der Verschub von Kabarettterminen sind First World Problems. Ja. Also was soll ich mit jemandem diskutieren, der vielleicht jemanden auf einer Covid-Station liegen hat, sich verabschieden musste oder vielleicht auf einer Covid-Station arbeiten muss. Ja, ja. Und da deswegen habe ich mit meiner Ranzerei oder mit dem Sudern, das habe ich irgendwie hätte ich ein bisschen erbärmlich gefunden, wenn ich mich hinstöre und sage, ich muss Termine verschieben. Ja. Ja, ja. Also lieber wäre es mir natürlich gewesen, wie allen Kollegen, dass wir weitergespielt hätten, dass die Theater offen geblieben wären, war aber nicht so. Aber ja, andere Leute haben andere Probleme.
Ja. Bist du ein guter Lehrer, so im Homeschooling, wenn ich schnell fragen darf?
Gar nicht. Das hat erstens die Schule erledigt im Homeschooling und meine Frau. Ja, ah, ja. Die ist da sehr, die kann das richtig gut. Ich habe gewisse Dinge abgefragt in gewissen Gegenständen, aber in Mathe und Physik und Chemie, das habe ich damals schon nicht wirklich leiden können, geschweige denn habe ich es verstanden. Also warum soll ich mein Kind damit belästigen, mit meiner Mittelmäßigkeit in diesen Gegenständen.
Und hast du selber was für dich wirklich gelernt, würdest du sagen, in der Zeit? Also kannst du was mitnehmen aus der Zeit?
Naja, wahrscheinlich die Erkenntnis, dass die einzige Konstante die Veränderung ist und dass man vielleicht noch mehr im Augenblick oder im Tag sein sollte als 3 Jahre im Voraus. Ja, weil wir natürlich vorher sehr lange im Voraus geplant haben und ich habe schon gewusst, was ich nächstes Jahr am 6. November mache und so. Und das ist alles über den Haufen geworfen worden. Und ich glaube, ich bin bewusster im Umgang mit Freude an Kleinigkeiten geworden.
Okay. Was hast du dann gemacht mit der Freizeit? Hast du gelesen oder
viel Serien? Ich war wahnsinnig viel in der Natur unterwegs. Ich war sehr viel am Radl, ich war sehr viel mit dem Hund, bin teilweise so 120 Kilometer im Monat zu Fuß herumgerannt irgendwo, ja. Und hab teilweise gelesen, hab Netflix geschaut, ja, es war eigentlich ein Zwangsurlaub, wenn man so will, ja.
Ja. Kannst du, ich frage an dieser Stelle immer ganz gern so noch Empfehlungen, das müssen aber nicht unbedingt Dinge aus dem Lockdown oder aus der Pandemie sein, kannst du Serien empfehlen?
Also was mir sehr gut gefallen hat, war Peaky Blinders.
Ah,
ja. Ozark. Habe ich gern geschaut. Das
hört man oft, das habe ich nicht gesehen. Ja.
Ozark. Was haben wir noch angeschaut? Vikings. The Last Kingdom habe ich mir angeschaut. Jetzt habe ich angefangen auf eine Empfehlung von einem Freund, You, aber da habe ich leider abbrechen müssen, das hat mich überhaupt nicht erwischt. Solche Sachen habe ich geschaut, ja.
Und gibt es Bücher, die du empfehlen kannst? Oder gibt es vielleicht ein Buch, das sehr wichtig ist für dich?
Ja, was habe ich gelesen? Vom Alexander Schaumburg, Die Kunst des lässigen Anstands. Das ist ganz ein interessantes Buch. Das ist eigentlich eine Anleitung zum höflichen Umgang im Zeitalter, wo Tugenden verloren gehen. Ja. Und Ja, das hat mir irgendwie, habe ich sehr gern gelesen. Das hat mir gut gefallen. Ja.
Gut.
Mhm. In Zeiten, wo Unverbindlichkeit eigentlich immer präsenter wird und alles so ein bisschen legerer wird.
Ja.
Es ist schon gut, auch wieder ein bisschen Verbindlichkeit einzuhalten zu lassen. Ja. Dass oft vielleicht der Handschlag einmal reicht, dass man das für alles einen Vertrag braucht. Oder dass es einfach zwischen Menschen oft reicht, wenn man sagt, Hand drauf, das ist abgemacht. Ja, und das gilt dann auch. Ja. Und das.
Ja. Liest du nur Zeitungen oder passiert bei dir schon alles online?
Nein, ich lese schon noch, die Haptik eines Papiers ist für mich schon sehr wichtig. Ja. Vor allem am Wochenende, da nehme ich mal Zeit und lese Zeitungen. Online, ja. Ich bin, was diese Social Media Geschichte angeht und auch so online, bin ich ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, weil das braucht, glaube ich, einen sehr sorgfältigen Umgang.
Dafür muss man sagen, bist du aber eigentlich sehr versiert im Umgang mit Social Media. Zumindest deine Videos gingen viral wie kaum andere.
Ja, es ist aber wie immer, man kann mit einem Messer ein Brot streichen, man kann aber jemanden damit verletzen.
Ja, natürlich.
Und ich denke, so wie dieser alte Spruch, die Dosis macht das Gift, ist es auch mit dem Umgang mit Social Media. Also ich habe zum Beispiel, für mich ist mein Social Media Auftritt ein reines Marketing-Tool, so ist es. Das, glaube ich, kann man genauso sagen, weil ich das einfach nütze, um Menschen, die live nicht bespielen kann, zu unterhalten. Das habe ich in diesen Lockdowns habe ich halt gemacht, Facebook-Videos, um meinen Job quasi, der es ja ist, Menschen zu unterhalten oder auch zum Lachen zu bringen oder sie aus ihrer Situation zu holen, habe ich halt das dazu benutzt und ihnen so Kurzvideos produziert, oder wenn man Termine ankündigen will, das ist klasse, überhaupt keine Frage. Wo ihr ein bisschen, wie soll ich sagen, wo ich immer schwer tue, ist dieses dem dauernd Nachkommen, weil ich habe persönlich kein Facebook-Profil, kein persönliches, also ich habe nur die Fanseite. Ja. Ich habe auch keinen Instagram-Account, weil das ja dauernd was von dir will. Und ich eben versuche, dass ich sage, ich versuche die Leute, die in mein Handy habe, die kann ich über WhatsApp erreichen oder die kann ich einfach anrufen. Und die anderen, die auf Facebook, das sind Leute, die sich ja nicht für mich persönlich interessieren, sondern die wollen ja das.
Die wollen Content.
Und die wollen, das kriegen sie auch. Aber ich bin ein bisschen, überrascht, wenn ich sehe, dass was Leute da im Stundenrhythmus teilweise rausballern, an Content von wegen, da ich esse gerade, ich dusche gerade, ich schlafe, da sind wir da, da sind wir dort. Das wird mir fertig machen, wenn dauernd irgendeine Social Media Plattform, du hast schon lange nichts mehr gepostet und du musst doch das und mach doch dies. Also ich bin da. Vielleicht kommt es noch, aber es interessiert mich auch nicht, irgendwie da jetzt im voyeuristischen Aspekt da auch anderen zuzuschauen, wie sie sich da im Social-Media-Bereich.
Also du schaust selber fast
gar nicht? Nein. Ich höre mal im Internet oder auf YouTube, schaue ich mir oft, wenn mich was wirklich interessiert, so schaue ich mir ein Video an oder so. Oder höre mir Podcasts an, das ist klasse beim Autofahren vor allem, weil ich ja doch relativ lang unterwegs bin in ganz Österreich auf Tour. Dann sind diese Podcasts natürlich super. Aber dass ich da jetzt dieses Instagram und Twitter und dauernd irgendwo draufschauen müssen und jetzt das Handy ist eh schon ein bisschen eine dritte Hand geworden. Weniger ist mehr, auch hier.
Googlest du dich selber?
Lustigerweise ja, weil ich die Adressen meiner Auftrittsorte so am leichtesten finde. Wenn ich zum Beispiel morgen spiele in Bernbach und dann google ich Alex Christian Bernbach und dann steht drunter, wann es losgeht und wo die Adresse ist. Aber ich google mich nicht selber, weil ich wissen, wie wer ich bin. Ja. Okay. Was mache ich eigentlich?
Wie viel Zeit verbringst du so am Bildschirm dann pro Tag?
Nur das, was nötig ist. Also wenn ich ein Programm schreibe, dann sind es meistens so 3 Stunden am Tag, weil länger ist, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne dann auch nicht mehr wirklich gewährleistet. Wenn ich E-Mails abarbeiten muss, also ich schaue, dass ich so wenig wie möglich am Computer sitze, aber es wären dann meistens doch ein paar Stunden, ja.
Okay. Mhm. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Ja, da könnte man, da gibt's viele Sachen. Also ich finde grundsätzlich, dass wie sagt man, der Lernstoff könnte sich durchaus ein bisschen mehr an Sachen, die man im täglichen Leben braucht, ein bisschen orientieren. Wie funktioniert Online-Banking? Wie schließe ich einen Kreditvertrag ab? Also Dinge, weil ich meine, es ist schon super, dass man in Geografie lernt, wie viele Einwohner Paris hat, ja, und dass ich das auswendig können muss. Das kann ich aber googeln auch, wenn ich es wissen will. Ja. Aber ich fände es spannender, dass man erklärt, wie funktioniert ein Wirtschaftssystem, wie funktioniert eine Währung zum Beispiel, ja. Wie bediene ich Online-Banking? Wir sind ja im Zeitalter der mobilen Kommunikation. Es wird alles digitalisiert. Was ist wichtig beim Kredit? Ja, das wird die Kids alle mal betreffen.
Ja.
Aber abgesehen davon, was man in der Schule nicht lernt, ist, wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, und das ist Respekt. Und zwar in jeder Hinsicht. Ja. Respekt gegenüber anderen Meinungen, Respekt gegenüber anderen Kulturen, Respekt gegenüber, ja, auch Menschen, die vielleicht gar nicht dem entsprechen, was ich als richtig empfinde, ja, Meinungen zum Beispiel, ja. Aber dass man sagt, das ist eine komplett andere Meinung, aber ich respektiere es, obwohl es nicht meine Meinung ist. Aber das ist schon ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit oder der Vergangenheit, dass sie Menschen auch ein bisschen von der Grauzone entfernen, und es ist alles nur schwarz oder es ist weiß. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann ist deine Meinung einmal falsch. Was natürlich auch ein bisschen mit diesem wieder zurück auf Social Media kommt, wir sind da in dieser Daumen-hoch, Daumen-runter Community. Ja. Es wird alles sofort bewertet. Du kannst alles mit einem Daumen-hoch liken oder entliken. Ja? Das ist so ein bisschen so wie Circus Maximus. Ja? Daumen rauf, Daumen runter. Das ist schon auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man da Gefahr läuft, auch ein bisschen in sich in einer Wahrheitsisolation zurückzuziehen. Ja? Und wenn der Dialog nicht mehr stattfindet, der Austausch, dann wird es schwierig. Und dann, glaube ich, haben wir, gerade so wie es jetzt ist, wo eine Gesellschaft sich einem Graben gegenüber sieht, wo es die Vertreter der Position gibt und die Vertreter der. Und ich glaube, dass es eine Annäherung braucht von Vertreter komplett konträrer Positionen, um auch da wieder einen Konsens herzustellen. Ja. Und das ist einfach, das setzt meiner Ansicht nach Respekt voraus. Weil wenn ich von vornherein sage, der lässt sich nicht impfen, der ist ein Trottel, dann ist das sehr eindimensional, weil vielleicht darf sich der gar nicht impfen lassen. Aber ich sage einmal von vornherein, was, der ist nicht geimpft, kann er Blödsinn sein. Ja. Aber man muss einmal wissen, warum. Und wenn er dann sagt, ich habe das Gefühl, mir werden Chips eingepflanzt, dann kann man weiterreden. Dann kann man sagen, komm, also das glaubst du nicht wirklich. Aber es gibt einen Dialog. Und wenn er dann immer noch glaubt, dass einmal Chip eingepflanzt wird, okay, dann ist es seine Wahrheit. Ja. Aber von vornherein zu sagen, interessiert mich nicht, wer der steppert, das erleichtert die Sache nicht im Umgang miteinander.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist, wird die Zukunft, wird das gefragt sein, ja, dass man einfach wieder aufeinander zugeht. Ja, das ist, weil abgesehen von diesen körperlichen Schäden, die dieses Virus angerichtet hat, hat es natürlich in der Gesellschaft und tut es nach wie vor, braucht es eine Hygiene in der für die psychosoziale Komponente, dass das Miteinander wieder ein bisschen funktioniert. Ja. Und da ist natürlich jetzt die Kunst sehr systemrelevant, weil wir in unserem Job einfach das machen können. Wir können Leute vereinen, und der größte gemeinsame Nenner ist das Lachen und dadurch sie wieder zusammenführen. Also das ist, finde ich, schon wichtig.
Wenn du dein 18-jähriges Ich treffen würdest und du könntest ihm nur einen Satz sagen, so was würdest du sagen?
Pass auf beim Autofahren.
Wirklich? Okay.
Ja, das war eine andere Zeit. Also wir sind da, also wenn ihr da zurückdenkt, hui, das, Gott sei Dank ist das heute alles anders.
Verstehe. Okay. Aber es ist nichts passiert,
nämlich. Nein, es ist gar nichts passiert und alles gut, alles immer gut ausgegangen, aber wir waren schon wirklich dumm auch. Schon viel Blödsinn gemacht.
Mhm. Gibt es Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
wahrscheinlich die Entscheidung getroffen zu haben, vom Schmäh zu leben. Ja, das hat, wie gesagt, ist im Nachhinein ist es sich gut ausgegangen, aber ja, es ist immer schwierig zu beurteilen aus Sicht der anderen, wie du gesehen wirst. Ja, müsst ihr mal meinem Umfeld ein bisschen Recherche betreiben, was an mir verrückt sein könnte. Ja.
Okay. Aber hast du schlechte Angewohnheiten, die du vielleicht loswerden würdest?
Naja, puh, gute Frage. Was hat man für schlechte Angewohnheiten?
Du kannst dann auch sagen.
Naja, ich habe sicher das eine oder andere, meine Frau sagt immer, du schmatzt so beim Kaugummi-Kauen, spuck den bitte aus, ich halte das nicht aus, vielleicht schmatze ich wirklich beim Kaugummi-Kauen. Ja.
Okay.
Also ein American Cowboy.
Kaugummi. Aber bist du so ein Kaugummi-Typ?
Also manchmal. Mir fällt es auch immer nur auf, was sie sagt. Ja, bitte mach den Mund zu beim Kauen, ja, beim Kaugummi-Kauen.
Ja. Ja. Sind diese Szenen, die sind so
realistisch. Szenen einer Ehe.
Ja, genau. Es gibt in zwei Programme von dir gibt es Szenen im Auto. Die sind sehr realistisch.
Die sind sehr realistisch.
Ja. Die sind so ähnlich passiert.
Die sind so ähnlich passiert, ja. Und lustigerweise stehe ich nicht alleine da, weil ich merke dann immer, wie die Leute.
Sicher nicht, ne?
Das hat jeder.
Ich frage mich sogar oft, warum eigentlich im Auto? Ich meine, natürlich ist es ein enger Raum und das ist aber trotzdem.
Ja, das ist, ein Auto ist schon ein Konfliktpotenzial, das nicht zu unterschätzen ist, ja. Vor allem, wenn zwei verschiedene Geschlechter nebeneinander sitzen, ja.
Kannst du Nein sagen?
Immer besser, ja. Immer besser. Ja, das war auch was ich lernen musste, weil ich natürlich am Anfang der Meinung war, es jedem recht machen zu müssen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also man sollte in erster Linie mal schauen, dass es einem selber gut geht. Und wenn es einem selber gut geht, kann man natürlich auch gute Energie an andere weitergeben. Weil wenn es mir schlecht geht, was habe ich dann zum Hergeben? Gar nichts. Ja. Ja. Und deswegen ist ein Nein einerseits sehr ehrlich dem anderen gegenüber, weil man nicht sagt, nein, ich mache es halt höflichkeitshalber, eigentlich freut es mich gar nicht, aber kann ich mittlerweile ganz gut, ja.
Ja. Was ist der beste Smalltalk-Thema?
Wetter wahrscheinlich, Fußball, ja.
Formel 1 wahrscheinlich immer noch?
Naja, ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir die aktuelle Formel 1 nur mehr sehr bedingt anschauen, weil sie sich eigentlich von dem entfernt hat, weswegen ich die Formel 1 damals eigentlich gern geschaut habe. Mhm. Es ist mir ein bisschen zu steril geworden und hat sich von mir als Fan entfernt. Es ist, ich habe nie mehr das Gefühl, dass es ums Rennfahren an sich geht. Es ist ein bisschen ein Marketing-Zirkus geworden, wo halt die Fahrer mehr oder weniger hochbezahlte Marionetten sind und aber da geht's eher um, ja, also ich würde es nicht sehen, wenn da am Bordfunk dauernd irgendwer sudert, dass irgendwer geschnitten worden ist oder weil er dem nicht vorbeilassen hat oder weil er dann sagt, er funkt jetzt an die Box, dass er mehr Leistung braucht, weil er den nicht überholen kann. Da tue ich mir ein bisschen schwer damit, ja.
Ja. Aber du hast schon immer noch, ich finde, man merkt, du hast immer noch ein bisschen einen emotionalen Bezug dazu.
Natürlich, also abgesehen davon, dass ich ja zwei Jahre in dem Formel 1-Zirkus auch beruflich tätig war und ich das als Kind und Jugendlicher aufgesaugt habe, ist es mir nicht egal, aber ich merke, dass ich früher habe ich keinen Grand Prix versammt, mittlerweile, da muss man wirklich schon ganz fad sein und da muss es regnen draußen, dass ich mich hinsetze und mir das anschaue.
Und wie entspannst du generell am besten?
im Wald, ja, bei ausgedehnten Spaziergängen mit meinem Hund.
Bist du so ein Hundemensch?
Geworden, ja. Geworden durch meine Frau. Wir haben seit 7 Jahren einen Hund. Ich war am Anfang extrem skeptisch, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Aufgabe und dann wer nimmt den Hund und das und hat mir mal 17.000 Sachen hergekriegt, was alles schlecht sein wird. Ja. Und habe aber natürlich den Fehler gemacht, nicht die positiven Aspekte zu sehen, die ein Hund mit sich bringt, nämlich dass da extrem viel zurückkommt. Und mittlerweile könnte man gar nicht vorstellen, ohne Hund zu leben. Also das ist einfach ganz, ganz toll, ja, weil das Viech so viel herzugeben hat auch. Ja, ja. Und
ja, wie heißt bin da? Mit
Nelly.
Eine Sie.
Eine Hündin, ja. Und bin mittlerweile ein richtiger Hundenarr geworden, ja.
Ah ja. Das klingt gut irgendwie. Das hast du gestern so ausgedehnte Spaziergänge und ja, das ist auch immer so ein bisschen ein ganz guter Grund auch, ne?
Naja, und der Hund, das Tolle ist, er ist ein totales Biofeedback-Gerät. Also der Hund spürt total, wie du beieinander bist. Das ist ganz interessant. Also wenn ich oft daheim bin oder so, dann kommt's her ganz spannend eigentlich. Ja.
Okay. Gibt's auch Orte und so, die dir gut tun?
Ja, das ist immer Wald. Also ich bin immer Wald. Ich bin ein extremer Wassermensch. Also ich liebe Wasser. Wenn ich sage, wo würde ich am liebsten wohnen, dann wahrscheinlich irgendwo an See. Aber ja, am besten aus loslassen ist für mich, also ein Wald hat für mich extreme Kraft, das ist ein extremer Kraftort, ja, da spüre ich total viel Energie. So ein Baum, das hat einfach, tut einfach was mit dir.
Ja. Und brauchst du dann auch, von Zeit zu Zeit brauchst du das
wahrscheinlich. Ja, ich bin davon überzeugt, dass einer der größten, oder der Luxus der Jetztzeit ist wahrscheinlich Stille. Also ich komme immer mehr drauf, dass Ruhe und Stille in einer Zeit, die immer lauter, immer schneller, immer hektischer wird, ein extrem hohes Gut ist. Und das suche ich mittlerweile ja total. Also ich genieße es extrem, weil Freunde von mir, die gehen immer mit Kopfhörern laufen und Earpads und ich denke mir, ich ertappe mich immer öfter, dass ich im Auto den Radio nicht drinnen habe, dass ich einfach nichts höre. Nicht einmal Ö1 oder nichts, ja, sondern gerade einmal.
Ja.
Und das ist ein total angenehmes Gefühl, wenn es einfach ruhig ist, ja. Das ist, und im Wald ist es manchmal so ruhig, da hörst hier und da irgendein Geräusch. Aber oft bleibe ich da stehen und huch einfach nur und denke mir, ist das angenehm? Keiner redet.
Okay. Ja. Die sind auf einer Party, ungefähr 20 Leute. Die Tür geht auf und Christine Stürmer kommt herein.
Ja.
Dann schauen alle auf Christine Stürmer. Dann geht die Türe auf und Herbert Prohaska kommt herein. Ja. Dann schauen alle auf Herbert Prohaska, dann kommt Herbert Grönemeyer. Das geht so weiter und steigert sich. Wer wäre für dich die letzte Person, wo nichts mehr drüber geht?
Jesus Christus.
Ja, verstehe. Den du auch gerne mal treffen würdest, nehme ich dann.
Definitiv, ja. Vielleicht habe ich ihn schon mal getroffen, aber war mir nicht bewusst, dass er es ist.
Okay. Das hältst du tatsächlich für möglich auf Ort?
Ja.
Ja? Ja.
Warum nicht? Also es hat mir noch niemand das Gegenteil bewiesen. Ich bin überhaupt kein Fan von dem, was mir die Kirche versucht, glaubhaft vermitteln zu wollen. Also ich habe meinen eigenen Glauben, aber ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ja. Irgendwas seelisch Vakantes gibt es auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass es der liebe Gott an sich oder der Jesus Christus, wenn der in oder unter uns ist, ja, in einer gewissen Form für jeden wahrscheinlich anders erscheint. Ja. Aber ich glaube schon, dass es so irgendwas Starkes gibt, ja, irgendwas Spirituelles.
Hast du hin und wieder das Gefühl, dass irgendwas ein Zeichen war oder so?
Ja, immer wieder, definitiv. Definitiv. Also das kommt immer wieder vor, wo ich mich sogar dabei ertappe, dass ich mir denke, siehst du, gut, dass das so passiert ist, wie es gekommen ist, oder gut, dass ich das nicht gemacht habe oder dass ich das gemacht habe, weil das war ein Zeichen. Ja, das war klar.
Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig geändert hat?
Nicht völlig, aber ich ändere immer wieder Meinungen, weil ich mir denke, eine Meinung ist nichts Endgültiges, sondern es ist immer eine Momentaufnahme mit dem aktuellen, derzeit verfügbaren Wissensstand. Und da ich wenig bin, aber nicht allwissend und schon gar nicht irgendwie mir anmaße, von Dingen Ahnung zu haben, ändere ich immer wieder Meinungen, ja, weil ich mir einfach öffne, um mich auch eines Besseren belehren zu lassen, weil es einfach Leute gibt, die viel mehr Ahnung von Dingen haben, und wenn ich dann sage, ja, aber ich glaube, dass es so ist, weil das meine Meinung ist, dann ist das natürlich schön, weil ich eine Meinung habe, aber wenn man dann einer plausibel erklären kann, dass es nicht so ist, dann nehme ich das natürlich an. Und was ich auch mittlerweile immer öfter mich dabei ertappe, oder was ich öfter feststelle, dass ich den eine Meinungslosigkeit auch durchaus als Luxus wahrnehme, ja, weil ich einfach viele Dinge, die für mich viel zu komplex sind, um irgendwas dazu zu sagen können, ja, das Thema Klimawandel, ich weiß es ganz einfach nicht. Ich verstehe schon, warum das Grundproblem die Überbevölkerung auf dem Planeten ist, weil der Planet einfach nicht für 8 Milliarden Leute gebaut ist, ja, und dadurch die Zusammenhänge, woher dieses ganze CO2 kommt, ja auch nicht so schwer nachzuvollziehen ist. Aber da gibt's ja Komplexitätsforscher, da gibt's was auch immer, so wie mit Corona, ja. Ich habe mir immer verwehrt dagegen, Maßnahmen in Frage zu stellen, weil ich es nicht weiß, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Mhm. Und die Leute, die diese Maßnahmen treffen oder die das entscheiden, die müssen ja auch auf irgendwelchen wissenschaftlich basierten Berichten sie darauf verlassen können. Und ich verlasse mich nicht auf die Politik, ich verlasse mich auf Wissenschaft, weil das ist das, was mir glaubhaft vermittelt, dass es so ist. Ja. Und ja, das. Mhm. Aber eine Meinungslosigkeit, weil oft natürlich gesagt, nee, sie müssen ja irgendeine Meinung haben. Sage ich, nein, muss ich nicht. Weiß nicht, ich habe keine Meinung dazu, weil jede Meinung, die ich hätte, wäre Bullshit. Ja? Weil ich kann jetzt natürlich irgendwas sagen, dass die Zeit vergeht oder dass ich halt was gesagt habe, dann hat der vielleicht irgendwie das Gefühl, aha, der hat wenigstens eine Meinung. Aber ehrlicher ist es doch zu sagen, ich weiß nicht, ob das Elektroauto den Planeten retten wird. Ich weiß nicht, ob Bitcoin die Zukunft sein wird. Ich weiß nicht, woher das Coronavirus wirklich kommt. Ich habe null Ahnung. Ja? Und da sage ich immer öfter, es tut mir leid, ich weiß es einfach nicht. Als dass ich da irgendeinen Scheiß daher rede. Ja? Und das ist auch ein extrem angenehmes Gefühl.
Ich probiere es jetzt trotzdem. Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich glaube, dass es kein besserer Ort wird, weil die Entwicklungen, die Zeichen dahingehend stehen, dass es nicht besser wird. Das glaube ich nicht. Ne? Mhm. Es wird ein anderer Ort sein und der Mensch wird sich, so wie es evolutionshistorisch immer war, sich auf die Gegebenheiten anzupassen haben. Aber ob etwas besser oder schlechter ist, liegt, glaube ich, immer im Auge des Betrachters, weil wenn wir jetzt, glaube ich, mit dem Jeff Bezos reden würden, der würde sagen, für mich war die Corona-Krise super, weil meine Firma ist um 17 Milliarden mehr wert. Mhm. Ja? Detto Lieferando. Die werden auch sagen, so schlecht war das nicht. Ja. Für mich ist es besser geworden. Wenn jemand auf einer Covid-Station 10 Stunden im Ganzkörper-Oval-Dienst macht, würde er sagen, na, für mich hat es sich nicht dramatisch verbessert. Also für mich ist es schlechter geworden. Aber overall glaube ich, dass es, was die geopolitischen Entwicklungen angeht, was die klimatechnischen Entwicklungen angeht, glaube ich, dass der Mensch immer nur über wirklich einschneidende Erlebnisse fähig ist zu lernen. Wenn man jemanden sagt, du, wenn du nicht das machst, dann, was der, dann sagen die, ja, dann, nicht, aber dann, das schauen wir uns halt dann schon auch an, ne, ob das dann auch wirklich so ist, ja. Deswegen bin ich sehr verhalten, was die Euphorie der Zukunft angeht. Mhm.
Und wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Ich hoffe gesund, ich hoffe immer noch auf der Bühne und ich hoffe immer noch gefragt und bei guter Verfassung, um die Menschen weiterhin aus ihrem Alltag abzuholen und zu bespaßen.
Meine letzte Frage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Das würde heißen, alles genau so nochmal von vorn.
Alex, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke, Rudi, für das nette Gespräch.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik.
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Beides.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy wahrscheinlich.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Land.
Fahrrad oder öffentlich?
Fahrrad.
Formel 1 oder Fußball?
Fußball.
Herbert Prohaska oder Hans Krankl?
Herbert Prohaska.
Rapid oder Austria?
Rapid.
Hermann Mayer oder Marcel Hirscher?
Hermann Mayer.
Ronaldo oder Messi?
Messi.
Nachspielzeit oder gleich Elferschießen?
Nachspielzeit.
Champions League oder Rapidspiel?
Champions League.
Offensive oder Defensive?
Offensive.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Gedanken lesen können.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen können.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Auf ein Bier.
Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
In der Reihenfolge.
E.T. oder Zurück in die Zukunft?
Weder noch.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Kombi oder Limousine?
Kombi.
Automatik oder Gangschaltung?
Automatik.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus, Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.